Hi, das ist Reingehen, der Podcast der Wochentaz. Hier besprechen wir jede Woche zwei Artikel aus der aktuellen Ausgabe zusammen mit den AutorInnen. Diesmal geht es in beiden Geschichten darum, dass wir zwar alle in der gleichen Welt leben, sie aber ganz unterschiedlich wahrnehmen. Zuerst sprechen wir darüber, wie sich die Grenzen des Sagbaren verschieben und warum heute Meinungen salonfähig sind, die früher unsagbar waren. Und wir wagen einen Blick in einen OP-Saal, wo unser Reporter bei einer Hirnoperation dabei war. Er erklärt, warum wir uns unterschiedlich an Dinge erinnern. Ich bin Sophie Fichtner, schön, dass ihr dabei seid. Oft hört man, was gesagt werden darf, verschiebt sich immer weiter. Was früher ein Tabu war, wird heute ohne schlechtes Gewissen rausgetrötet. Antje Lang-Lehndorf ist Redakteurin im Gesellschaftsteam unserer Wochentaz und hat sich der Frage gewidmet, was ist heute noch salonfähig? Auf der Suche nach einer Antwort hat sie einen Tag in einem Friseursalon verbracht, der ausgerechnet den Namen salonfähig trägt. Hallo Antje, wie schön, dass du wieder hier bist.
Hallo.
Was bedeutet denn salonfähig überhaupt?
Ja, das ist ein interessantes Wort. Das geht eigentlich auf die Salonkultur des Adels zurück. Und im 18. und 19. Jahrhundert haben bürgerliche Kreise dann diese Salonkultur übernommen. Das heißt, da haben sich künstlerisch interessierte Bildungsbürgerinnen getroffen und Lesungen gemacht, Konzerte, Diskussionen. In so privaten Salons haben die sich getroffen. Sowas wurde dann häufig auch von Frauen ausgerichtet. Und was da so üblich war, das galt als salonfähig. Und tatsächlich würde ich sagen, dass bis heute dieses Bildungsbürgerliche, dieses leicht Elitäre in diesem Wort schon noch mitklingt.
Du warst in Amberg unterwegs für deine Recherche. Dort ist dieser salonfähig. Was ist das denn für ein Städtchen? Was sind da für Menschen in den Salon reingelaufen?
Ja, Amberg ist eine eher kleinere Stadt. Da leben ungefähr 43.000 Menschen. Alte und Junge. Amberg hat eine Hochschule, die Ostbayerische Technische Hochschule. Deswegen gibt es da auch Studierende. Es ist eine relativ wohlhabende Stadt. Der größte Arbeitgeber ist Siemens. Viele Leute da haben ein Haus, ein Auto, ein Auskommen. Seit den 10er Jahren sind auch durchaus einige Migranten hinzugezogen. Geflüchtete, der Ausländeranteil ist ein bisschen höher geworden in der Zeit, also deutlich höher, liegt aber immer noch unter dem Schnitt. Und im Salon würde ich sagen, das ist eine totale Mischung. Da kommen Rentner, Rentnerinnen, Studierende. Der Friseur hat auch einen Rabatt für Leute in Ausbildung. Deswegen kommen da auch durchaus junge Leute hin. Akademiker, Nicht-Akademiker, das geht querbeet. Das fand ich eigentlich ganz schön für mein Experiment.
Ja, du saßt dann diesen Tag über daneben, als er die Haare geschnitten hat, hast den Gesprächen gelauscht. Was haben die Menschen so erzählt? Hat dich da eine Kundin besonders beeindruckt oder nachhaltig? Ist es dir, wo du dachtest, okay, das war irgendwie, das hast du nicht erwartet? Was haben diese Menschen so erzählt?
Es war sehr interessant zu hören, was die so beschäftigt. Die einen haben über das Altstadtfest geredet und gesagt, dass da wieder nur Techno gespielt würde vor der Tür. Und dann hat die das gestört. Andere, dass die Fahrradfahrer zu schnell fahren und die alten Leute umfahren. Also so ganz Alltägliches. Es kam aber durchaus auch politische Sachen. Was mich schon überrascht hat, ist, dass bei sehr vielen so eine Unzufriedenheit durchklang, also eigentlich bei fast allen mit der politischen Lage. Also so wirklich überrascht hat es mich nicht, aber es war doch sehr deutlich immer wieder. Und eine Kundin hat auch sehr klare Worte gefunden, die hat auch gleich am Anfang gesagt, ich nehme kein Blatt vor den Mund, ist mir egal, was die Leute denken. Sie hat dann auch schon so Sachen gesagt, gegen Ausländer, die Deutschland und hier arbeiten, habe ich nichts, nur gegen die, die Deutschland auf der Tasche liegen. Und ein bisschen später auch, eigentlich sollte man um Deutschland eine Mauer bauen, wie damals in der DDR.
Das konnte ich irgendwie gar
nicht ganz, das konnte ich auch gar nicht ganz glauben. Der Friseur war auch ein bisschen baff. Und dann habe ich halt gefragt, ob sie das denn ernst meint. Und dann lachte sie nur und meinte, das ist Sarkasmus. Also das blieb so ein bisschen in der Schwebe, wie sie das eigentlich meinte. Aber da waren schon deutliche Äußerungen dabei.
Du hast gesagt, eigentlich ist Amberg ja nur ein wohlhabenderes Städtchen oder den Menschen geht's gut und trotzdem sind die irgendwie so frustriert und einer hat sich auch beschwert, dass irgendwie der Döner jetzt nicht mehr schmeckt. Wieso kam es trotzdem so raus? Hattest du das Gefühl, was?
Es gibt halt insgesamt gerade wirklich eine große Unzufriedenheit mit der Lage. Das hängt sicherlich mit der wirtschaftlichen Situation zusammen. Dieses alte Aufstiegsversprechen gilt nicht mehr. Man hat auch nicht mehr das Gefühl, es geht vorwärts, sondern man hat eher Sorge, bleibt's denn so, bleibt der Wohlstand so, wie wir ihn haben? Man muss ja auch sagen, dass mit der Pandemie, mit der Klimakrise, mit Kriegen, da wirkt auch die deutsche Bundesregierung in Teilen ziemlich ohnmächtig. Das kommt so über uns. Die Welt ist sozusagen etwas unberechenbar geworden. Und ich glaube, wenn dann auch noch Entscheidungen hierzulande fragwürdig sind, sowas wie die Krankschreibung am ersten Arbeitstag oder wenn dann der Döner nicht mehr schmeckt, wenn dann Dinge hier nicht klappen, dann ist der Frust relativ schnell groß. Und der wird dann auch ja bedient.
Das mit dem Krankheitstag, der Krankschreibung am ersten Tag, gerade ganz aktuell, was du hier reingebracht hast. In deinem Text versuchst du auch, das näher zu verstehen oder dem näher zu kommen, indem du das Modell des Overton-Fensters beschreibst. Was genau steckt dahinter? Wie funktioniert dieses Modell?
Ja, dieses Modell hat sich ein US-amerikanischer Politikberater ausgedacht. Das heißt auch nach ihm, Joseph Overton. Und er sagt, dass es einen Rahmen gibt von Ideen, die gesellschaftlich akzeptiert sind. Und diesen Rahmen nennt er dieses Fenster. Man kann das vielleicht an einem Beispiel ganz gut beschreiben. Früher war ja Homosexualität verboten, auch in Deutschland sehr lange. Es wurde aber gesellschaftlich immer akzeptierter. Das heißt, der Rahmen, das Fenster hat sich verschoben. Die Gesellschaft war da liberaler, als die Gesetzgebung es war. 1994 wurde dann der Paragraph 175 endlich gestrichen. Dann gab es weitere Liberalisierungen und das führte dazu, dass sich das Fenster weiter verschoben hat und dann konnte sogar die Ehe für alle eingeführt werden nach einer Zeit. Also das beschreibt ganz gut, was dieses Fenster eigentlich meint.
Früher hatten die Menschen auch vielmehr eine gemeinsame Wirklichkeit. Darüber denke ich oft nach, dass wir durch die vielen unterschiedlichen Algorithmen, durch die wir jetzt so scrollen, viele andere Dinge mitbekommen. Es gab früher dieses eine Radio, was man gehört hat, abends wurde die Tagesschau geguckt und alle haben so die gleichen Nachrichteninhalte mitbekommen. Heute ist das viel diverser durch Social Media, oder? Und wir stecken alle so in unserer eigenen Bubble.
Das würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Das habe ich auch in dem Salon bemerkt. Ich habe die Leute auch gefragt, wie sie so eigentlich, woher sie ihre Nachrichten bekommen. Und die wenigsten schauen noch ganz normal Nachrichten oder so. Viele kapseln sich ganz ab. Denen ist das alles zu negativ und zu belastend. Jüngere Leute kommen eher über TikTok oder Instagram mit Infos in Kontakt oder über Podcast. Also das Gefühl, dass es da noch irgendwie eine gemeinsame Plattform gibt, über die man sich irgendwie verständigt. Also diesen Eindruck hatte ich wirklich auch in dem Salon nicht. Und das macht natürlich was mit einer Gesellschaft. Eine Soziologin, die türkisch-US-amerikanische Soziologin Zeynep Tufekci, hat das schon im Wahlkampf 2016 beobachtet. Da ist Trump ja das erste Mal angetreten in den USA. Und sie hat sich da bei Twitter umgeschaut und hat dann festgestellt, was für eine komplett andere Wirklichkeit das ist, was die Trump-Fans da eigentlich haben im Vergleich zu dem, was sie erlebt, wenn sie klassische Zeitungen liest. Und sie ist dann zu dem ziemlich bitteren Schluss gekommen, dass dieses Overton-Fenster zerbrochen sei. Es gebe kein gemeinsames Fenster mehr. Ich finde diese Analyse ziemlich heftig, weil das würde ja bedeuten, dass man sich eigentlich überhaupt nicht mehr austauschen kann, wenn man gar nichts Gemeinsames mehr hat. Ich finde auch, vielleicht, es ist ja nicht mehr so, dass es kein Fenster gibt. Es gibt nur einfach sehr viele verschiedene Fenster, die ziemlich auseinandergerückt sind teilweise. In dem Salon waren schon Leute, die so Ressentiments auch geäußert haben. Aber da waren durchaus auch zum Beispiel eine Studierende, die gesagt hat, dass sie den Eindruck hat, dass eher der Druck von links zunimmt in ihrem Freundeskreis, dass das für manche da schon fast eine Art Religion sei und dass sie da ständig drüber reden würden und so. Das ist ja eine ganz andere Wirklichkeit, als wenn die Frau schimpft, dass Ausländer den Deutschen auf der Tasche liegen. Also dass diese Fenster einfach sehr unterschiedlich sind inzwischen, so wie du das eigentlich auch beschrieben hast.
Ja, jetzt stelle ich mir so eine Wand vor, wo ganz viele Fenster drin sind und wir gucken alle durch ein anderes Fenster und deshalb irgendwie auch unterschiedlich in die Welt.
Das stimmt. Wobei man schon überlegen kann, gibt's denn nicht eigentlich noch irgendwie eine Art von Schnittmenge? Gibt's denn noch irgendwas, was uns verbindet?
Hattest du da in Amberg bei dem Friseur den Eindruck, wo hatten die Menschen noch einen gemeinsamen Nenner?
Also ich würde sagen, nach dem, was ich da so gehört habe, am ehesten das demokratische System an sich. Das hat da keiner an dem Tag in Frage gestellt. Die haben auf die aktuelle Politik geschimpft. Aber die haben nicht hinterfragt, dass wir in einem demokratischen System leben. Und das entspricht tatsächlich auch einer Studie der Bertelsmann Stiftung, dass nämlich 82% der Deutschen sehr wohl das demokratische System an sich gutheißen, wenngleich sie auch häufig unzufrieden sind mit politischen Entscheidungen.
Okay, immerhin können wir uns darauf irgendwie noch einigen, dass wir dieses demokratische System beibehalten wollen.
Wir haben ja übrigens gerade eben noch über Schnittmengen gesprochen. Mhm. Und ich glaube, was schon auch eine Schnittmenge ist, ist zum Beispiel der Friseursalon. Weil da kommen alle Leute hin und tauschen sich mit dem Herrn Czepka aus. Und das ist so, das sind Orte der Begegnung, die wir ja brauchen. Wenn wir sonst viel in unseren Blasen und im Internet hängen, dann ist es ja total gut, wenn es dann auch einfach analoge, echte Orte gibt, wo man sich begegnet, wo auch Leute mit verschiedenen Meinungen dann sind. Der Bernd Czepka hält auch nicht hinterm Berg. Also der sagt auch, Nazis kommen mir nicht in den Salon. Also der sagt auch mal was dagegen, wenn ihm was nicht passt. Wenn man sich aber lange kennt, der hatte auch viele Stammkunden, dann kann man das auch aushalten. Dann weiß man, ach, der und der ist so und so. Und da begegnet man sich vielleicht anders, als wenn man sich nur im Internet trifft und sich dann ganz schnell beschimpft.
Das ist ja auch oft die Lösung, dass man sich im analogen Leben noch irgendwie treffen muss und austauschen muss und es immer diese Orte weiterhin geben wird, auch wie ein Friseur. Wir können uns im Internet nicht die Haare schneiden lassen.
Nö.
Ja, danke, Antje. Das war sehr aufschlussreich, mit dir zu sprechen über, was salonfähig ist und wie sich dieses Fenster, durch das wir alle gucken, verschiebt. Ich werde jetzt noch mit dir etwas auspacken, was du hoffentlich noch nicht kennst, weil das Ding der Woche wird ja immer ausgesucht vom Gesellschaftsteam der Wochentags, in dem du ein großer Teil bist, deswegen.
Aber die anderen haben es von mir geheim gehalten. Insofern, ich weiß nicht, worum es geht. Und ich war auch sehr in dem Tunnel meiner Geschichte. Ich habe nichts mitgekriegt.
Okay, sehr gut.
Das Ding der Woche.
Wir machen das diese Woche digital, weil wir leider nicht in einem Raum sitzen. Und ich schicke es jetzt dir mal hier in unseren Chat und dann kannst du es sehen.
Oh, das ist wohl ein Stein. Richtig?
Ein Pflasterstein. Ein Stein, aber ein besonderer. Nein, nicht ganz.
Nee, der hat irgendwie so eine ganz eigenartige Form. Sollte ich das jetzt erkennen?
Glanz.
Und einen Glanz. Ja, der glänzt. Das ist bestimmt ein wertvoller Stein.
Das stimmt. Es ist ein Stück Steinkohle und es ist, es steht quasi für das letzte Stück Steinkohle, das in Deutschland gefördert wurde. Das war schon 2018, aber es wird jetzt ausgestellt und zwar im Haus der Geschichte in Bonn und unser Bundespräsident Steinmeier übergibt jetzt dieses Stück Steinkohle an dieses Museum und Steinkohle ist over. Aber das finde ich auch, ich finde es ein bisschen irreführend, weil Deutschland fördert zwar keine Steinkohle mehr und das ist das letzte Stück, aber wir importieren ja total viel Steinkohle.
Das stimmt. Trotzdem ist es doch ganz schön, wenn diese Dinge schon ins Museum rücken, wenn sie musealisiert werden. Du hast allerdings recht, das ist vielleicht ein bisschen nur halb die halbe Wahrheit.
Es ist nur die halbe Wahrheit, ja. Aber trotzdem, vielleicht wird es irgendwann mehr Stück Steinkohle auch in anderen Ländern geben im Museum, damit wir uns daran erinnern. Aber ich glaube, das liegt noch in weiter Zukunft. Danke, dass du hier warst, Antje, und mal wieder zu Gast warst bei Reingehen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Tschüss, Sophie.
Hallo, mein Name ist Gabi Koldewey und ich betreue den Auslandsrecherchefonds, den Förderverein der TAZ Auslandsredaktion. Recherchen aus dem Ausland kosten Zeit und Geld. Unterstütze den Recherchefonds für kritische Berichterstattung. Du möchtest Fördermitglied werden oder uns mit einer Einzelspende unterstützen? Alle Infos dazu findest du auf www.taz.de/auslandsrecherche.
Wie funktioniert eigentlich unser Gedächtnis? Mit dieser Frage hat sich Philipp Brandstätter beschäftigt. Er ist freier Autor und war bei einer Hirnoperation live dabei. Die Operation wurde bei einer Frau, die Epilepsie hat, durchgeführt, soll aber auch der allgemeinen Hirnforschung dienen. Es geht nämlich um die sehr große Frage, ob und wie wir vielleicht beeinflussen können, was wir vergessen und woran wir uns erinnern. Hi Philipp, ich freue mich, dass wir jetzt darüber sprechen. Schön, dass du da bist.
Hi Sophie, ich freue mich auch.
Du warst live bei einer Hirnoperation dabei. Ich will erst einmal wissen, wurde dir schwindelig? Hast du das ausgehalten?
Ja, da hatte ich auch ziemlich Sorge davor, dass ich irgendwann wegkippe oder so. Aber ich konnte mich quasi hinter meinem Job ganz gut verstecken und habe einfach Fotos gemacht und ja, mich da so der Professionalität ergeben. Und dann hat das eigentlich ganz gut funktioniert.
Diese Hirnoperation, bei der du jetzt warst, wird bei Epileptikern durchgeführt. Kannst du mir erst einmal erklären, was ist denn ein epileptischer Anfall?
Ja, also mit unserem Gehirn ist das ja so ein bisschen kompliziert, ne? Wenn man da jetzt versucht, irgendwie in den Biologieunterricht schon früher reinzugehen, wir haben so knapp 100 Milliarden Nervenzellen in unserem Kopf, die irgendwie miteinander verbunden sind und funken. Sie übertragen Reize mit elektrischen Signalen, sage ich mal, von Zelle zu Zelle. Und das dann auch noch über chemische Botenstoffe, dies und das. Also es ist wirklich kompliziert. Bei einem epileptischen Anfall jedenfalls ist diese elektrische Aktivität im Gehirn gestört. Normalerweise arbeiten die Nervenzellen, ich sag mal, geordnet zusammen. Und während eines Anfalls entladen sich viele Nervenzellen gleichzeitig und unkontrolliert. Und das führt dann zu den verschiedenen und vielleicht bekannten Symptomen, dass die Menschen umfallen oder krampfen, sich bei so einem Anfall verletzen können. Und darüber hinaus wird auch noch ihr Gedächtnis in Mitleidenschaft gezogen.
Diese Operation, was ist denn genau das Ziel davon?
Ja, also auf dieser Epilepsieklinik am Unicampus in Bonn liegen Menschen mit schweren Fällen von Epilepsie. Das sind also Leute, wo Medikamente und andere Therapien nicht mehr wirken. Und für solche Härtefälle gibt es noch eine Option. Wenn man jetzt herausfindet, wo genau sich diese Anfälle im Gehirn abspielen, dann kann man diese Stelle behandeln. Jetzt muss man diese Stelle im Gehirn aber erstmal finden. Und dafür ist die OP da. Es werden also, brachial gesagt, mehrere Löcher in den Schädel gebohrt und Elektroden in das Gehirn gefädelt, die dann im Gehirn die Anfälle messen sollen. Wenn so eine Elektrode dann im Kopf reagiert und einen Anfall misst, dann kann man dieses Gewebe verorten und zerstören. Da wird dann quasi mit Wechselstrom durch die Elektrode hindurch ein Hitzeimpuls geschickt und die Stelle wird verödet. Man könnte es jetzt auch ganz simpel ausdrücken, erst wird die böse Stelle im Kopf aufgespießt und dann wird sie gebraten.
Da warst du dabei, als es quasi dann gebraten wurde?
Da war ich dann auch tatsächlich dabei. Das war dann die weitere OP. Die Person, die ich da besucht habe, war bei vollem Bewusstsein. Und ja, man konnte dann beobachten und zuhören, wie es in ihrem Kopf zischt und ploppt und wie die Elektroden irgendwas in ihrem Gehirn machen. Das war eine wilde, wilde, weirde Erfahrung.
Das ist ganz schön krass, was die Medizin heute alles kann. Was wissen wir denn bisher überhaupt über unser Gehirn?
Ja, also schon viel, könnte man sagen, aber gleichzeitig im Vergleich zum dem Kenntnisstand über andere Organe wieder relativ wenig. Man hat viel über die Hirnregionen herausgefunden. Vielleicht sind da irgendwie so Begriffe wie Hippocampus und Amygdala und Frontallappen und sowas ein Begriff. Das hat man herausgefunden, indem man tote Hirne zerlegt und unter die Lupe genommen hat. Aber so lässt sich natürlich nicht messen, wie jetzt ein lebendes Gehirn arbeitet. Das kann man dann über andere Messmethoden herausfinden, wie über EEGs oder MRTs. Aber auch dann ist immer noch unsere Schädeldecke im Weg. Und wer hat jetzt schon Bock, sich ein paar Löcher in den Kopf bohren zu lassen, damit die Hirnforscher da genauer reingucken können? In der Epilepsieklinik ist genau das möglich. Dort haben die Patienten ja schon ihre Drähte im Kopf, also können sie auch die Grundlagenforschung unterstützen. Was jetzt der Hirnforscher Florian Mohrmann, den ich besucht habe, genau will, ist mehr über das sogenannte Konzeptneuron herauszufinden. Das wurde vor 20 Jahren erstmals entdeckt, als einem Patienten mehrere Bilder gezeigt wurden und dabei geschaut wurde, was die Elektroden in seinem Gehirn messen. Und dort fiel den Forschern auf, dass eine Nervenzelle mit Kontakt zu einer Elektrode reagiert hat. Und zwar ausschließlich dann, wenn dem Patienten ein Bild von Jennifer Aniston gezeigt wurde. Bei allen anderen Fotos blieb diese Nervenzelle stumm. Die Forscher leiteten daraus jetzt ab, dass es offenbar Neurone in unserem Kopf gibt, die ausschließlich dafür da sind, zum Beispiel eine Schauspielerin wiederzuerkennen. Und seitdem werden diese Testreihen eben in diesen 20 Jahren fortgeführt, um einerseits die These zu bestätigen und auch um die sogenannte semantische Breite der Konzeptneurone zu ermitteln. Das bedeutet...
Semantische Breite, das musst du mir jetzt nochmal erklären.
Ja, also semantische Breite ist quasi... Man will wissen, worauf so eine Zelle denn nun alles reagiert. Wenn wir jetzt nämlich zum Beispiel die Jennifer Aniston-Nervenzelle hernehmen, dann ist die Frage, Reagiert sie nur auf Fotos von ihr oder auf eine Zeichnung von ihr? Könnte die Zelle auch auf den Schriftzug ihres Namens reagieren oder vielleicht auf die Titelmelodie von Friends?
Das heißt, wir haben Zellen in unserem Hirn, die genau für alle möglichen Personen und Ereignisse, für alles ist eine Zelle zuständig. Ich habe dann also auch vielleicht nicht nur eine für Jennifer Aniston, sondern auch für dich, wenn ich dich in der Taz sehe.
Ganz genau. Das wurde früher mal als so die Theorie des Großmutterneurons benannt, was unter den Hirnforschenden auch viel belächelt und als Quatsch abgetan wurde. Aber mittlerweile scheint es wohl doch nahezu Ding, dass das der Fall ist, dass es genau das gibt.
Beeindruckend. Und was haben wir innerhalb der letzten 20 Jahre dann noch über die Konzeptneuronen erfahren?
Also, was aufgrund dieser Daten vermutet wird, ist wirklich ein bisschen tricky zu erklären. Vielleicht sollte man es dann besser langsam und im eigenen Tempo in der Wochentaz nachlesen. Die neuesten Erkenntnisse dieser Forschung sind jetzt die, dass die Konzeptneuronen miteinander verbunden sind und jede einzelne Neurone Puzzleteile von Erlebnissen speichert und erst im Zusammenspiel mit anderen Konzeptneuronen Erinnerungen aktiviert. Dann kommt darüber noch dazu, dass die Neuronen mit weiteren Zellen zusammenarbeiten, die die Erinnerungen in einen Kontext einbetten, also jetzt in Ort und Zeit zum Beispiel. Und das führt dann zum Beispiel...
Kannst du mir das vielleicht mal an einem Beispiel erklären?
Ja, also ich kann dir jetzt gegenüber sitzen und dich als meine Kollegin erkennen, weiß aber gleichzeitig auch, wann wir uns jetzt zum Beispiel zum ersten Mal begegnet sind. Und trotzdem verliere ich jetzt nicht meine Orientierung in Raum und Zeit und bin jetzt nicht irritiert davon, dass ich dir jetzt gegenüber sitze oder eben wo wir vor Jahren mal gewesen sind.
Okay, das heißt, man weiß, wo man jetzt ist, man weiß, wo man mit der Person war, man hat vielleicht eine Idee, wo man morgen miteinander hingeht. So.
Ganz genau. Es wird jetzt vermutet, dass aufgrund dieser speziellen Art von Nervenzellen wir überhaupt erst die Möglichkeit zu haben, abstrakt zu denken. Also, dass wir die Zukunft planen können, dass wir die Vergangenheit erinnern können, dass wir träumen können, was nie geschehen wird, ohne dass sich dabei meine aktuell wahrgenommene Wirklichkeit auflöst. Es könnte auch sein, dass wir überhaupt erst dadurch eine komplexe Sprache entwickelt haben, mit der ich genau diese abstrakten Gedanken kommunizieren kann. Aber ja, das sind alles erstmal nur Vermutungen, an der die Forschung dann eben noch arbeiten muss.
Mhm. Und es ist ja auch so, dass wir viele Dinge wahrscheinlich vergessen, die wir wahrnehmen im Alltag, oder? Weil wir können es wahrscheinlich nicht alles abspeichern. Wie funktioniert denn das in unserem Gedächtnis?
Ja, also unsere Wahrnehmung und unsere Erinnerung ist einfach unglaublich verzerrt. Wir nehmen ganz, ganz eingeschränkt mit unseren paar fünf Sinnen die Welt wahr. Im Vergleich zu der Flut an Informationen jetzt, die so aus der Umwelt in uns hineinprasseln, kommen da nur ein paar Reize durch, aus denen ja sich unser Gehirn dann irgendeine Geschichte zusammenreimt. Und wie du sagtest, es verwirft halt die Informationen auch das gesunde Gehirn, wenn sie es nicht für wichtig hält oder sie speichert sie mal kurz ab und vergisst sie danach wieder. Wenn wir etwas erleben oder erfahren, dann bilden unsere Nervenzellen erst neue Verbindungen aus. Und wenn ich diese Verbindungen dann öfter nutze, wachsen sie und verstärken sich und werden dicker und dicker. Wie ein Muskel, den man regelmäßig trainiert, würde ich mal so sagen. Und dadurch sind uns manche Erinnerungen oder auch Gefühle einfach bewusster. Und andere Informationen gehen verloren, weil die Nervenverbindungen ungenutzt bleiben und dann vielleicht ausdünnen und verkümmern. Zum Glück ist das so, weil ja, wir würden ja wahrscheinlich...
Man kann sich gar nicht alles merken.
Genau, wir würden ja irre werden, wenn wir immer alles wahrnehmen und erinnern könnten. So, das wäre die totale Hölle. Aber gerade weil unser Gehirn eben so stark filtert und vergisst, kann man dem Hirn eigentlich nicht über den Weg trauen. Und das ist genau das, was wir aber tun. Wir sind total davon überzeugt, dass unser Gehirn die Wirklichkeit exakt so wahrgenommen und gespeichert hat, was halt einfach nicht der Fall ist.
Okay, das heißt, jeder hat auch so ein bisschen seine eigene Wahrheit?
Ja, das ist so dieser klassische Ansatz vom Konstruktivismus, ne? Dass wir das uns alles so selber zusammenbauen. Und dann kann es natürlich zu fürchterlichen Missverständnissen mit anderen Menschen geben, die auch ein Gehirn haben und sich auch ihre Wahrheit zusammenbauen. Deshalb, wenn ich mich also mit jemandem streite, weil er dies und jenes gesagt hat oder getan hat, müsste ich mir immer wieder klar machen, es ist mein sehr, sehr limitiertes Gehirn, das gestern ein paar Bruchstücke wahrgenommen hat, daraus eine Geschichte zusammengepuzzelt hat, von der ich dann noch übrigens im Schlaf auch noch die Hälfte vergessen habe. Und dann stehe ich dann hier total selbstüberzeugt und bin sauer auf jemanden, weil ich eben glaube, genau zu wissen, welche Ungerechtigkeit mir gestern widerfahren sein soll. Ja, und das klingt halt nach einer abstrusen Fantasie sozusagen. Ich glaube, es hilft uns ganz gut, wenn wir diese Selbstüberzeugung regelmäßig hinterfragen und wir uns einfach klar machen, dass unser Gehirn Märchen erzählt.
Stimmt. Okay, das heißt, beim nächsten Streit erinnere ich mich daran, dass ich vielleicht auch gar nicht richtig liege, ja, sondern mein Gehirn mich belügt. Bei der OP in Bonn, bei der du dabei warst, wie ist die denn dann ausgegangen? Haben sie die Stellen gefunden, die ihr im Hirn da die Schwierigkeiten bereiten?
Also die Elektroden haben das gesagt, wenn man das eben an einer Stelle findet und nicht an mehreren Stellen im Gehirn, dann kann man diesen Eingriff vornehmen und diese Stelle veröden. Das ist auch so geschehen. Und dann ist die Frau entlassen worden und soweit ich informiert bin, ist sie auch bis auf Weiteres anfallsfrei geblieben. Das muss jetzt aber eben noch eine ganze Weile lang beobachtet werden, um dann wirklich bestätigen zu können, ob die Frau von der Epilepsie geheilt ist.
Wow, ja, es ist irgendwie sehr beeindruckend, dass das so ein besonderer Moment auch ist, wo dann Hirnforschung weitergehen kann. Sie, ihre Krankheit wird behandelt und gleichzeitig gibt es da dieses offene Gehirn, wo dann die Forschenden plötzlich diese Chance bittern, auch noch mehr über unser Gedächtnis zu erfahren, wo ich jetzt auf jeden Fall im Gespräch mit dir erfahren habe, dass ich so wenig darüber weiß.
Ja, das ist richtig.
Mich aber sehr darauf verlasse. Philipp, danke, dass du für uns da in diesem OP warst und uns davon berichtet hast.
Und danke, dass ich da sein konnte.
Bis bald.
Ciao.
Das war's für diese Woche mit Reingehen im Podcast der Wochentaz. Wenn euch dieser Podcast gefällt, teilt ihn doch gerne mit Freunden und Familie. Die Taz hat online keine Paywall. Stattdessen gibt es das freiwillige Bezahlmodell Taz zahle ich. Mittlerweile unterstützen uns da schon 50.000 Menschen freiwillig. Falls ihr das auch tun wollt, findet ihr den Link in den Shownotes. Zu guter Letzt, danke an Daniel Fromm für den Schnitt, wie immer, und bis zum nächsten Mal.
Was soll man dazu sagen?
Nee, also ich meine, eigentlich ist es ja schon total cool.
Dim, 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 dim.
So super, super weirder Science-Shit ist.
Nee, das kann ich jetzt nicht mehr so natürlich machen. Was wissen wir? Warum ist unsere Erinnerung... Wie, was war du? Siehst du, das ist schwierig, dann zu kommen zu diesen verzerrten Erinnerungen. Mhm. So? Ich glaube, es ist gut. Ja, ich stoppe jetzt mal hier die Aufzeichnung.
Sind wir jetzt noch, nehmen wir gerade noch auf?
Ja, ich habe jetzt Tschüss gesagt.
Okay.